Herzlich willkommen bei Alt und Spiele Folge 36 und bevor wir über ein Spiel reden, was immer wieder von vorne anfängt, fangen wir doch mit der News des Tages an. Es begrüßen euch aus den Homeoffice Studios am Rande des Neandertals Tobi Wienke
und aus Frankfurt am Main beziehungsweise vom Rande des Nervenzusammenbruchs, habe ich auch schon mal gemacht den Witz, Andreas Garbe. Nee, wir fangen nochmal neu an.
Ja, wir fangen nochmal neu an. Herzlich willkommen bei Alt und Spiele, Folge 36. Ihr werdet mit uns auf eine Reise gehen, wo wir ein Spiel erleben werden, das immer wieder von vorne anfängt. Mein Name ist Tobi Wienke.
Mein Name ist Andreas Garbe.
Und ich grüße vom Rande des Neandertals.
Ja, und ich grüße vom Rande des Nervenzusammenbruchs. Ich glaube, da muss ich auch schon 5 Euro ins Phrasenschwein werfen für den Witz. Ich habe gerade keinen anderen.
Ja. Und dann puzzeln wir das alles einfach nochmal neu. Herzlich willkommen bei Alt und Spiel. Okay, ihr habt den Gag jetzt verstanden, klar. Ihr wisst, es geht im Spiel Returnal darum, dass man stirbt und immer wieder neu von vorne anfängt. Aber bevor wir darauf kommen, sprechen wir noch über die News des Tages.
Und ich grüße vom Rande des Nerven zusammen.
Ja, lass es.
Jetzt lass ich's. Achso, Moment, ich muss nicht mehr aufnehmen. Entschuldigung. Ich muss ja nicht mehr parallel aufnehmen, ne? Sorry, nur nochmal für Blöde.
Nein, musst du nicht. Und deswegen haben wir jetzt wunderbar auch schön so ein Making-of am Anfang drin. Finde ich gut. Lass mal so. Einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Oder einen guten Tag oder guten Morgen zur neuen Folge Alt und Spiele Folge 36 und aus den Homeoffice Studios begrüßen euch Tobi Wienke vom Rande des Neandertals.
Und Andreas Garbe vom Rande des Nervenzusammenbruchs. Den Witz hatte ich vorher schon mal gemacht, aber der bleibt
Running
jetzt.
Gags sind super.
Einen anderen habe ich nicht. Ja, absolut.
Running Gags sind super. Ja, wir fangen die heutige Folge mal an mit der Meldung des Tages, die gar nicht so überraschend ist, wenn man ehrlich ist, denn heute kam die Meldung raus, die Gamescom in diesem Jahr findet nicht wie mal angedacht als Hybrid-Event statt, sondern rein digital, also wie schon im Jahr 2020.
Ja, man hatte sich doch so viel Mühe gegeben mit diesem hybriden Konzept, wie du es schon gesagt hast, mit irgendwie Super-Game-Fans oder wie man die genannt hat, vor Ort und sozusagen der breiten Masse online dabei.
Ja, genau.
Aber nix.
Ja, überrascht ist es ja tatsächlich nicht, weil Großveranstaltungen, auch wenn es Ende August ist und bis dahin ja noch was hin, aber ich wäre überrascht gewesen, weil du musst ja auch Planungssicherheit haben einfach. Ne? Und auf der anderen Seite, welcher Aussteller hätte kommen können? So, welcher Aussteller hätte kommen können, ohne erstmal sein Personal hier in Quarantäne schicken zu müssen aufgrund der Verordnungen, die herrschen?
Ja, Massentests sicherlich auch dann vor Ort an irgendwelchen Schleusen und so. Das wäre schon logistisch eine Meisterleistung gewesen. Und du hast recht, man weiß nicht, wie sich die Zahlen entwickeln bis dahin. Ne? Also da hat man eben keine Planungssicherheit. Und bevor man großen Aufwand oder noch größeren Aufwand macht als bisher, dann setzt man vielleicht doch lieber auf die sichere Bank. Ja.
Genau. Richtig und wichtig ist halt, dass angekündigt wurde, dass das alles neu und übersichtlicher werden soll. Das ist auch dringend ratsam, wenn man an letztes Jahr denkt. Gut, macht man keinen Vorwurf, das war letztes Jahr ja alles so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, weil, vor etwas über einem Jahr haben wir auch noch gedacht, so, ja komm, jetzt haben wir ein paar Wochen ein bisschen Einschränkungen, dann ist alles vorbei. Deswegen, es soll alles übersichtlicher werden. Das fand ich bei der letzten digitalen Gamescom auch so ein bisschen schwierig, da zu wissen, was kann ich mir jetzt überhaupt angucken? Das war irgendwie chaotisch.
Ja, allerdings eben sehr gelobt, hochgelobt war ja eben das digitale Online-Indie-Village oder wie das hieß. Das hat ja auch einen Preis gewonnen. Das hat ja einen deutschen Computerspielpreis gewonnen, glaube ich.
Genau, Preis gekrönt und zwar zu Recht, weil das war super. Da habe ich mich wohlgefühlt.
Das als so, ne, solitär, genau. Und wenn man sozusagen die ganze Gamescom irgendwie da so einpflegt, dann wird das richtig, richtig gut. Und wir freuen uns natürlich alle auf mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit eine normal physische Gamescom, so wie wir sie von früher kennen, im kommenden Jahr. Das wird eine Party.
Genau, richtig. Es gibt auch wieder eine Opening Night dieses Jahr mit Geoff Knightley, wie vergangenes Jahr tatsächlich. Das ist ja dieses Jahr auch wieder dann geplant.
Jeff Keighley,
Entschuldigung, wie komme ich auf Geoff Knightley? Mein Gott, was macht mein Gehirn?
Der alte Dorito-Tütenhalter und Mountain Dew-Trinker.
Genau, richtig. Ist ja, ja,
kleine
ist ja
Skandalnudel.
Ja, ist ja durchaus ein Event. Wie habe ich den Namen jetzt verwechselt? Ja gut, liegt vielleicht an der Uhrzeit. Und daran, dass ich aufgeregt bin, denn gut, Gamescom Wir sind gespannt, was da passiert. Ein Online-Ding wie das Indie-Ding für die ganze Messe wäre natürlich super geil, wenn man quasi online statt 8 Stunden anstehen einfach dann das neue Star Wars-Spiel, was auch immer überraschend kommt, anzocken könnte. Aber das wird natürlich so nicht funktionieren. Aber sind wir gespannt tatsächlich. Und ich bin aufgeregt, weil das Spiel, über das wir jetzt sprechen wollen, hat mich ziemlich weggeblasen. Und zwar geht's um Returnal auf der PlayStation 5. Endlich ein Exklusivtitel auf der PS5 und auch noch ein verdammt guter.
Ja, absolut. Von Hausmarke, allerdings ist das nicht der DJ der Fantastischen Vier, sondern ein, wenn ich das richtig im Kopf habe, schwedisches oder finnisches? Ich glaube, finnisches Entwicklerstudio. Also irgendwo da so nordisch jedenfalls. Und ein ganz spannender Titel. Ich fand die ersten Trailer schon, fand ich schon ganz interessant, weil allein schon die Protagonistin überhaupt nicht so die typische Wahl ist, ne? Eine etwas ältere Frau für so ein Actionspiel, kurze Haare, so ein bisschen androgyner Look, sehr düsteres Setting und so. Also schon die Trailer haben mich weggeblasen und jetzt ist das Spiel da und man kann spielen und das Spiel bläst einen weg und du meinst damit vermutlich wortwörtlich, ne?
Absolut, absolut, denn es ist richtig klasse. Und ja, wie du schon beschrieben hast, die Protagonistin, Celine heißt sie im Spiel tatsächlich und ist eben nicht die klassische Videospiel-Charakterin, sage ich jetzt mal, sondern erinnert so ein bisschen an die Darstellerin aus Game of Thrones. Gott, wie heißt sie? Du weißt, wen ich meine? Hast du Game of Thrones
die Serie gesehen? Ich hab's nie gesehen. You're on your own. Also tut mir leid, da hast du dir jetzt, da kann ich nicht null helfen.
Hat auch mitgespielt in den neuen Star Wars Filmen. Gwendoline Christie. Die große Blonde, die manchmal so ein bisschen aussieht wie Matthias Schweighöfer. Da gab es auch tatsächlich Internet-Memes draus, wo man die Ähnlichkeit tatsächlich erkennt. An die erinnert sich so ein bisschen. Also eher so ein tougher Typ irgendwie. Und das Spiel ist total crazy. Also es fängt relativ simpel an. Wir versuchen natürlich ohne Spoiler alles, was wir erzählen, wobei es so viel Spoiler gibt's auch gar nicht. Also das Spiel fängt damit an, dass Celine, ein Astro-Scout, eine Art Astronaut mit einem Ein-Mann-Schiff unterwegs zu Forschungszwecken, ein Signal verfolgt, auf einem Planeten abstürzt und den dann weiter erforschen will und dann ihre eigene Leiche entdeckt. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Wir kämpfen uns über diesen Planeten. Und wenn wir sterben, ist alles weg oder fast alles weg von der Ausrüstung. Ja. Dann starten wir wieder neu. Und das Level sieht dann jedes Mal anders aus. Also die einzelnen Räume sozusagen oder die einzelnen Abschnitte sind gleich, aber deren Positionierung oder Reihenfolge wird immer wieder neu durchgemischt. Und dann erforschen wir diesen Planeten und kämpfen gegen Alien-Tiere, die uns beschießen, wir müssen zurückschießen und es ist ein verdammt gutes Gefühl, weil wieder mal, so wie bei der Dark Souls-Reihe, du das Gefühl hast, wenn du scheiterst oder wenn du stirbst, liegt es nur an dir und nicht daran, dass das Spiel unfair ist.
Ja, das stimmt. Ja, da hast du jetzt schon tausend Sachen schon angerissen, auf die man einzeln eingehen müsste. Ja. Also ich finde, was total spannend ist, ist natürlich dieser Loop und vor allem eben das, was du gesagt hast. Ich meine, das ist ja alles miteinander verbunden. Das ist das Geniale. Das sind nicht so Einzelteile, die gar nicht so zusammenpassen, sondern es fügt sich alles nahtlos in so ein Ganzes. Also eben, wie du gesagt hast, die Welt, die wird ja tatsächlich prozedural generiert, immer wieder neu. So, und das ist halt auch total spannend für, gerade eben für so erfahrene Gamer wie uns alle, denke ich. Denn diese normale Spielemechanik, dass du sozusagen mit jedem Mal besser wirst und mit jedem Mal sterben sozusagen auch sozusagen die Umgebung dir vertrauter wird und sozusagen der Anfang immer wieder leichter wird, das funktioniert hier nicht. Der Anfang ist immer gleich schwer, weil du ja dich nicht drauf verlassen kannst. Die Tür geht auf und du kennst schon alles und du weißt, wo die Gegner kommen. Nein, das weißt du nicht. Also einmal war da das, und es ist also wirklich frappierend, wie sich die Landschaft ändert. Ne? Einmal war hinter der Tür die erste Tür, die man so durchschreitet, da war irgendwie so ein kleiner flacher Raum, sag ich mal, auch irgendwie mit Decke und so, also alles relativ schmal, klein gedrungen. Und beim nächsten Mal war das so eine große Klippe, da ging es ganz weit runter und das war so eine große offene Landschaft. Also es ist wirklich verblüffend, Da hat jemand mal wirklich ganz, ganz erheblich an der typischen Formel für Videospiele gedreht. Und das finde ich total erfrischend.
Absolut. Und vor allen Dingen hast du halt nicht dieses Frustmoment, was halt dann auftaucht, wenn du quasi das Level immer wieder gleich wäre, dass du quasi immer wieder an der gleichen Stelle stirbst. So, dieser Frustmoment wird dadurch natürlich auch vermieden.
Stimmt.
Und das ist halt total super. Also, ihr müsst euch diesen Planeten, auf dem Celine landet, so vorstellen, das ist so eine Ruinenlandschaft, na, so eine Dschungelruinenlandschaft, so ein bisschen wie vielleicht so Inka-Geschichten aus Indiana Jones oder so ähnlich, aber halt mit außerirdischen Inkas, sage ich jetzt mal. Und da sind auch immer wieder so Statuen und wir entdecken halt Überbleibsel dieser vergangenen Kultur, die diesen Planeten wohl mal bevölkert hat. Und ja, dieses Ding, das ist immer wieder Neues. Wobei es ist ja nicht immer wieder komplett neu. Ne? Also so habe ich es zumindest erfahren, dass halt so diese einzelnen Räume sich schon. Also ich war dann schon mal irgendwo an einem Ding, wo ich dachte, den Raum oder diese Konstellation, dieses Feld, diesen Abschnitt, die Abschnitte sind mit so Türen unterteilt. Diesen Abschnitt habe ich schon mal gesehen, an einer anderen Stelle natürlich. Das Gute ist aber, wegen dem Permadeath auch, das Gute ist, wenn du einmal die Gegner besiegt hast, die respawnen nicht. Also die respawnen erst wieder, wenn du selber gestorben bist und respawnst. Aber wenn du quasi einen so einen Abschnitt geklärt hast von Gegnern, dann kommen die nicht automatisch wieder.
Ja. Ja, nee, es ist auf jeden Fall fair. Das finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast. Man hat nicht das Gefühl, wie ich das, muss ich gestehen, bei der Dark Souls-Reihe manchmal hatte, dass man so denkt, so, oh, das sackt schwer. Und die haben einfach die Messlatte unter die Decke gehängt. Und eben, also man hat ja manchmal, ne, wenn man eben scheitert, entweder bist du schuld oder das Spiel ist schuld.
und
oft genug schiebt man es aufs Spiel, ob das da so gerechtfertigt ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber bei Dark Souls habe ich es immer eher so aufs Spiel geschoben und gesagt, ey, wer soll das denn schaffen? Ich bin aber nicht gut genug. Also das Spiel ist schuld, mir diese Messlatte so hochzusetzen. Und hier bei Returnal ist es tatsächlich so, es blockt nicht ab, sondern es feuert dazu an, weil man auch denkt, ja gut, dann probier es nochmal und beim nächsten Mal ist alles anders oder fast alles anders.
Ja.
Also das ist schon gut. Vielleicht sollten wir auch noch auf den Titel eingehen, ganz kurz, weil das ist uns, ich sag's mal ganz neutral, uns hier in der Familie erst spät aufgegangen, dass es sozusagen ein Portmanteau oder also so ein Mischwort ist aus Return und Eternal, also Returnal.
Danke für diese Erklärung, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Also wenn man es deutsch liest, liest man Returnal, das könnte halt irgendein Medikament sein, was man so in der Prisma, wo man dann so diesen Gutschein in der Ecke hat, den man ausschneidet und zur Apotheke bringt, dann irgendein rezeptfreies Medikament gegen Hornhaut oder so bekommt.
Returnal Forte.
Returnal Forte, genau. Könnte auch so. Returnal Pro. Genau, aber stimmt, Returnal, klar, Return, ja, natürlich, klar, weil man immer wiederkehrt.
Ja.
Ne? Das ist genau. Und Eternal war ewig. Ja,
ja,
super. Also, und ja, dieses Ding, dass man immer wieder so Schleifen spielt, das ist ja auch so ein Merkmal dieses Spiels, dass man halt quasi immer wieder von vorne anfängt. Und ein Grund, warum das nicht frustrierend ist bei diesem Spiel, ist, du stirbst und es dauert ungefähr, na, ich hab's nicht gestoppt, aber so ungefähr zwischen 5 und 10 Sekunden und du spielst wieder. Und dazwischen kommt die Szene, wie halt, du siehst das Raumschiff halt nochmal abstürzen. So. Aber wie gesagt, es dauert keine 10 Sekunden, bis du von deinem Tod wieder am Spielen bist. Und das ist natürlich ganz klar der technische Vorteil der PS5. Und man muss sagen, das Spiel schöpft halt die Konsole auch technisch extrem aus. Also dieses Vibrieren des Controllers. Ja, wenn du mit als Celine über den Planeten gehst und es regnet, du spürst ganz feine Vibrationen im Controller und hast dann das Gefühl, als wenn der Regen auf den Anzug prasselt, auf diesen Weltraumanzug prasselt. Ja, das ist total krass. Und wenn du halt die Trigger-Taste nur halb durchziehst irgendwie, dann hast du eine Sonderfähigkeit, dann zielst du, und wenn du sie ganz durchziehst, dann hast du die zweite Waffenfähigkeit sozusagen. Also ein aufgeladener Schuss zum Beispiel oder eine selbstsuchende Rakete oder ein Schuss, der Schutzschilde zerstören kann. Und da findest du halt auch ganz viel Ausrüstung, die du immer wieder neu finden musst. Und mal funktioniert es besser, mal funktioniert es schlechter. Aber ich hatte bei dem Spiel auch ab und zu Frustmomente. Und zwar, wenn ich gestorben bin, weil ich habe gerade so in einem Raum so eine Horde von Aliens besiegt irgendwie. Und dann nehme ich die Dinge wieder auf, hier die Lebensenergie, die rumliegt und so weiter.
Ja.
Und dann springe ich irgendwie blöd und stürze in so einen Scheißgraben. Das sind die Momente, wo ich so, ja. Nein, weil, weißt du, du hast diese Schwierigkeit, diese Horde von Gegnern hast du besiegt und bist total stolz und freust dich und jetzt komme ich endlich in den nächsten Raum und dann bist du zu blöd zum Springen und stürzt ab. Und dann fängst du wieder von vorne an. Das ist ziemlich krass. Und und vor allen Dingen, du kannst ja nicht zwischenspeichern. Du kannst ja nicht irgendwie zwischenspeichern. Ja. Du musst das Spiel im Rutsch durchspielen, wenn du es durchspielen willst. Beziehungsweise musst deine PlayStation dann im Standby-Modus lassen. Also du kannst sie nicht ganz ausmachen, denn dann fängt der neue Umlauf sozusagen wieder an. Deswegen ist die Frage, die Spielzeit des Spiels ist unheimlich schwer zu definieren.
Ist schwer, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja so, also im Idealfall stirbt man eben erstmal eine Weile lang nicht. Und irgendwann kommst du ja eben zu einem Punkt, wo man sozusagen Informationen bekommt, sage ich mal ganz neutral, die man auch über den Tod hinaus behält, auch wenn man dann wieder resettet wird. Das passiert relativ selten, ne? Und man muss eben relativ weit spielen, bis man an diesen Punkt kommt. Aber dann hat man sozusagen, dann ist es ja wie so wie so ein halbes Save. Also man hat etwas, was bleibt, so, ne? Relativ spärlich gesät, aber eben so stückelt man sich das zusammen. Und das kann man doch aber speichern, oder nicht? Oder bin ich da ganz falsch informiert?
Also, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, kannst du nicht wirklich. Also, klar, das Spiel merkt sich halt, wenn du gestorben bist. Und es gibt ja die Informationen, die bleiben natürlich, klar. Aber du kannst nicht sagen, so, ich bin jetzt mitten im Raum, ich will jetzt zwischenspeichern, weil ich jetzt, spazieren gehen will. Das geht halt, wie gesagt, wenn du die Konsole auf Standby lässt. Ne? Aber du kannst nicht einfach speichern, Konsole ausmachen und zwei Tage später wieder anmachen und an der Stelle weiterspielen. Das geht halt tatsächlich nicht.
Aber sozusagen die permanenten Sachen, die man bis dahin eingesammelt hat, die sind dann ja schon wieder da, ne?
Genau, richtig. Die paar, ne? die wenigen permanenten Sachen. Äther zum Beispiel, eine Ressource des Planeten. Äther, das ist, das kannst du zum Beispiel eintauschen. Ne, gegen irgendwelche Alien-Technologie zum Beispiel. Und das behältst du und du behältst halt die Informationen in deinem Logbuch sozusagen, die behältst du auch. Waffen behältst du nicht. und gewisse Grundfähigkeiten. Es gibt zum Beispiel auf dem Planeten so Parasiten. Wenn du die einsammelst irgendwie, dann hast du irgendeine besondere Fähigkeit. Zum Beispiel, dass deine Lebensenergie schneller regeneriert oder es nicht so lange dauert, bis der Extraschuss der Waffe sich auflädt oder solche Geschichten. Ne? Ja. Das sind dann so Parasiten. Das siehst du auch dann in einer Szene, wie sie sich diesen Parasiten in den Nacken klebt, der dich dann da supportet. Und es gibt ja auch so Gimmicks, die du finden kannst, Truhen etc., wenn du die öffnest, dass du dann auch einen Nachteil hast. Zum Beispiel, dass deine Lebensenergie permanent sinkt oder du permanent mehr Schaden nimmst. Und dann musst du, und dann musst du während des Spiels irgendwelche Aufgaben lösen. Zum Beispiel sammel dann zwei Äther, um diese Fehlfunktion auszugleichen. Das ist richtig gut gemacht.
Ja, absolut. Ja, nee, das hatte ich auch schon einmal und dann war ich halt auch erstmal sauer, aber auch sauer auf mich und nicht aufs Spiel.
Ja, genau das.
Ist auch, also es ist halt ein schönes Risiko, was man eingeht, wenn man über sowas stolpert, ja. Was ich noch ganz bemerkenswert finde, ich habe noch nicht so weit gespielt wie du, würde ich vermuten, was ich aber im Trailer gesehen habe, deswegen halte ich es für keinen großartigen Spoiler. Wer keine Spoiler will, sollte sich dann vielleicht jetzt kurz für 2 Minuten die Ohren zuhalten. Was ich total spannend fand, ist, dass dieser Planet sich ja nicht nur verändert innerhalb der Parameter dieses außerirdischen Planeten, sondern sich auch mit der Psyche der Astronautin vermischt. Also das heißt, irgendwann kommt auf einmal, im Trailer sieht man, wie sie da so die Landschaft erkundet. Und auf einmal steht da ihr altes Elternhaus, in dem sie aufgewachsen ist. Und sie kann das auch betreten und so. Also diese Vermischung ist auch total spannend. Also das ist so, vom Genre her geht das dann ja so in Richtung Psycho-Horror schon fast. Also total spannend und das eben mit dieser großartigen Mechanik, das immer wieder neu anfangen und zurücksetzen. Also es ist im Grunde genommen wie so eine Mischung aus, was sagen wir, also Alien ist da drin, als Kinofilm. Da ist ganz, ganz viel Metroid Prime drin, können wir ja gleich nochmal drüber reden.
Absolut.
Also das ist unverkennbar, auch gerade eben das Scannen von Flora und Fauna und eben diese Datenbank, von der du geredet hast. Und dann ist aber auch täglich grüßt das Murmeltier da drin. Ne? Also.
Ja, tatsächlich, ohne den Song von Sonny und Cher leider, aber täglich grüßt das Murmeltier ist tatsächlich auch mit drin. Nicht umsonst hatte ich schon einen Arbeitstitel für diese Folge, der mir entfallen ist. Ich hatte es dir geschrieben. Im Weltraum.
Ach, nein.
Im Weltraum hört dich keiner. Im Weltraum hört dich keiner schreien, war ja.
Spoilern. Ja.
Im Weltraum hört dich keiner.
Im Weltraum hört dich keiner spawnen. Nee?
Nee, sterben war es, glaube ich.
Oder sterben, ah ja, ja.
Oder so. Stimmt. Also keine Ahnung, ja. Ihr werdet den Arbeitstitel in der Überschrift dieser Folge finden, die wir noch nicht festgelegt haben. Dann machen wir
das da
nämlich zum richtigen Titel. Nein, aber genau, mit Metroid Prime steckt auf jeden Fall drin. Das habe ich auch entdeckt, wobei kurz, Metroid Prime war ja aus der Ego-Perspektive. Ne? In dem Spiel gucken wir aus der Third Person die meiste Zeit. Intro des Spiels guckst du auch aus der First Person, bis du aus dem Raumschiff aussteigst, aus dem Abgestürzten, dann wird's so Third Person. Aber genau, ganz viel Metroid Prime, weil es gibt auch Türen, die sich erst öffnen lassen, wenn du ein bestimmtes Gerät gefunden hast. Das ist ja ähnlich wie bei Metroid, wo du dann die Raketen brauchst, um die roten Türen zu öffnen, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe. Ja.
Die Türen sehen so ähnlich aus, finde ich.
Tatsächlich, ja, die Türen sehen so ähnlich aus. Also da hat ganz klar Samus Aran und Metroid Pate gestanden. Auch weil die Aliens teilweise ähnlich wirken wie die Gegner in Metroid.
Ja,
ja, so Viecher mit Tentakeln, die schießen können und so.
Ja, dann ist es eine Protagonistin, ja, auch eben eventuell inspiriert. Und eben dieses Scannen, dieses wissenschaftliche Element, was total super funktioniert. Und zu allerletzt eben diese komische außerirdische Maya-Kultur, von der du gesprochen hast. Das ist auch so, als würdest du über diese Planeten da in Metroid Prime laufen. Ich habe jetzt vergessen, wie bei denen die Kultur hieß. Das ist ja alles so quasi GameCube und dann gerade noch so Wii-Zeit gewesen. Also vergebt mir 14 Jahre her. Aber da ist es ja auch so, ne, dass du eben sozusagen diese außerirdische Kultur auf dem Planeten eben da mit denen viel interagierst sozusagen und diese Steintafeln da liest und so.
Genau, richtig. Aber die Referenz, die du ziehst, ist ja dann Jung und Spiele, ne? Also Alt und Spiele ist ja das erste Metroid auf dem NES 1986.
Stimmt.
Was ein super Spiel ist und dann auch Super Metroid auf dem SNES, was eines meiner absoluten All-Time-Favorites ist, weil das wirklich auch ein klasse Spiel ist. Klar, ne? Ist ein Jump'n'Run von rechts nach links, von oben nach unten. Genau diese Szenerie, das Setting, vor allen Dingen, dass man halt auch alleine ist. Ne? Man hat ja nicht irgendwelche Kameraden oder NPCs an der Seite, die einen supporten oder einem Waffen verkaufen oder was so NPCs halt so tun in so einem Spiel. Ja. Man ist völlig alleine und vor allen Dingen, wenn dann sie versucht, Funksprüche abzusetzen und halt keine Antwort kommt. So diese Einsamkeit der Protagonistin Celine auf diesem lebensfeindlichen Planeten, die wird sehr, sehr spürbar. Und auch die Angst. Und auch die Geschichte, also diese Szene, als ich das Haus gefunden habe, das war halt schon so ein Wow-Moment. Das war echt krass. Weil das auch dann wieder so ein Hauch von Resident Evil halt irgendwie hatte, weil das Haus so Resident Evil-mäßig aussieht auch. Also richtig, richtig klasse. Und also das ist definitiv ein Spiel, wo ich auch sage, wenn man jetzt noch gehadert hat, so PS5, lohnt sich das? Wenn jetzt die Spiele, die auch alle noch kommen, in die Richtung gehen. Returnal ist definitiv schon ein absolutes Kracherspiel und das ist halt Next Gen. Und das ist halt ein Spiel, liebe Freundinnen und Freunde, wofür sich die PS5 tatsächlich schon lohnen kann. Wenn man sie denn bekommt, der Suezkanal ist wieder frei, die Chancen sind also gestiegen. Aber das ist definitiv ein Spiel, worauf man sagen kann, so darauf lohnt sich das Warten. Und diejenigen, die ihre PlayStation 5 bisher nur als HDR-Player benutzen oder zum Streamen von irgendwelchen Dingen, lohnt sich.
Lohnt sich, finde ich auch, absolut. Und wo wir jetzt,
Und mir fällt noch ein Novum zum Spiel ein, aber ich möchte dich nicht unterbrechen, lieber Andreas.
Nein, ich hab dich ja, also quasi.
Ja, weil Returnal öffnet auch eine andere neue Geschichte, nämlich der Preis.
Das musst du erklären.
Ja, weil Spiele in der Regel so im Download ungefähr 69,95 € kosten und Returnal kostet 79,95 €.
Ach so, ja,
Returnal, das stimmt. Ja. Das ist so dieser Next Step, dass der Preis jetzt mal so etwas höher wird.
Ja.
Wobei, ganz ehrlich, finde ich gerechtfertigt, weil wenn man überlegt, wie lange Spiele konstant das gleiche kosten, wenn ich überlege, dass ich auf dem NES seinerzeit für manche Spiele auch über 100 Mark bezahlt habe.
110, 120 Mark, ganz genau. Ganz
120 genau. Mark sind 60 Euro, also inflationsbereinigt sogar mehr, und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, dass da eine Preiserhöhung kommt, ist natürlich immer so eine Sache, Preiserhöhung, aber letztlich ne?
Ja, das ist halt so, längst überfällig. Also es gibt Leute, die sich darüber beschweren, das habe ich auch schon mitbekommen, aber ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Denn guckt mal, was ihr eben zur NES-Zeit für 110, 120 Mark, was ihr da für Pixel bekommen habt, ja, was für ein Team hinter diesen Pixeln stand, wie groß die Teams inzwischen geworden sind, ja. Also damals war ja irgendwie ein Studio mit 50, 60 Leuten, das war ja riesig. Und heute ist das so mittlere Größe. Und die ganz großen Studios, die haben alle hunderte MitarbeiterInnen. Also 300, 400, das ist gar nicht ungewöhnlich bei den AAA-Entwicklungen. Und das über Jahre hinweg. Also das heißt, die Kosten sind unglaublich gestiegen. Die Kosten der Produktion und die Preise. Kaum, ne? Also wirklich fast gar nicht. Es hat sich vermutlich deshalb so lange einigermaßen konstant gehalten, weil Videospiele eben immer mehr Verbreitung finden, ne? Und eine Konsole, die in den 80ern eben super verkauft wurde, die hat vielleicht, weiß nicht, 50, 60 Millionen Stück verkauft oder weniger sogar noch. Und die Konsolen, die sich jetzt gut verkaufen, die verkaufen halt weit, weit über 100 Millionen. Und eben auch das Tie-Ratio ist besser. Die Leute geben mehr Geld für Spiele aus, glaube ich. Insofern hat sich das vielleicht gerechnet. Aber es war unvermeidbar, dass Spiele teurer werden müssen. Und so ein grandioses Spiel, dafür darf man auch mal 10 Euro mehr ausgeben.
Ja. Und die Digitalisierung ist ja auch noch so ein Faktor. Wenn man überlegt, in den letzten Jahren sind ja die verkauften Spiele, die rein als Download gekauft werden, auch gestiegen. Das heißt, du hattest nicht mehr die Kosten, das zu pressen und zu verpacken und so weiter. Und der Secondhand-Markt ist ja quasi kaum noch existent. Also es gibt ihn noch sicherlich, aber es ist ja nicht mehr so, dass halt so viel Spiele einfach privat verkauft werden. So, wenn man sie als Download hat, ja sowieso nicht. Ich glaube, das trug mit zu dieser Preisstabilität bei, wobei ich sagen muss, ich bin ja kein Wirtschaftswissenschaftler. Ich bin nur Theoretiker.
Ja, das ist eine gute Theorie, aber stimmt schon. Und ich meine, viele Gamer kommen ja auch zu der Erkenntnis, dass irgendwie die physischen Spiele, die man noch hat, wenn man die zum GameStop trägt, dass sich das gar nicht so furchtbar lohnt, ne? Weil du trägst da, also das Klischee ist ja, du trägst da so einen ganzen Batzen hin und die sagen 5 Euro. So, weißt du, also dann kannst du dir das auch sparen.
Ja, das ist richtig. Wobei ich habe zum Geburtstag wieder so einen Trade-In-Gutschein gekriegt, 20% mehr. Für den nächsten Trade-In bei GameStop, wenn irgendwann GameStop wieder aufmacht, kann man da mal drüber nachdenken. ist ja auch am Leiden, ne? Da hat ja, die haben ja auch geschlossen und so. Das ist natürlich auch nicht schön alles. Aber
den wünschen wir ja auch alles Gute, auf jeden Fall.
Allen, definitiv. Aber kommen wir nochmal zurück zu Returnal, denn es gibt ja dieses Ding, dass man so eine Schleife quasi spielt. Also man stirbt und fängt wieder von vorne an. Ist so ein bisschen gefühlt, sag ich mal, ist es dieses Jahr so ein bisschen der Trend. Denn wir schauen mal voraus. Deathloop ist ja ein Spiel, das wir beide ja auch schon sehr freudig erwarten. Ist ja auch so ein Spiel, wo man immer wieder so einen Loop spielt. Ich glaube, der dauert 10 Minuten bei Deathloop.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Oder bis man stirbt.
Irgendwie sowas hat man im Kopf. Die Trailer gesehen und eben sozusagen diese ganz grobe Spielmechanik so mitbekommen.
Genau, man stirbt und fängt wieder von vorne an. So dieses immer wieder von vorne anfangen. Ja. Wie bei alten Super Mario Spielen. Das ist ja nichts Neues. So, es war ja beim ersten Super Mario, wenn du in Welt 1-1 kurz vorm Ende stirbst, fängst du wieder ganz vorne an, glaube ich.
Ja,
ich meine, bei Super Mario war das so, beim allerersten. Aber das ist so ein Trend dieses Jahr. Also wie gesagt, Returnal jetzt ein Blockbuster, der das benutzt. Deathloop, was sich ein bisschen verschoben hat in diesem Jahr, aber was ja auch noch dieses Jahr kommt, auch ein Spiel, das es macht. Gibt, glaube ich, noch weitere.
Und ein drittes. Jahr, ne? Ja, absolut. Es gibt noch ein drittes, was eigentlich auch schon im vergangenen Jahr hätte erscheinen sollen und jetzt aber vermutlich dieses Jahr dann erscheint. Und zwar ein Spiel, das heißt 12 Minutes und kommt von einem meiner Lieblingspublisher, sage ich mal, von Annapurna Interactive. Ein ganz herausragender Publisher, der sich eben auf besonders künstlerisch wertvolle Indie-Spiele fokussiert hat. Am bekanntesten dürfte sein in dem Portfolio What Remains of Edith Finch, ein ganz grandioser Walking Simulator. Unfassbar gute Geschichte, ganz tolle, also eben narrative Spiele. Das ist das Mantra von Annapurna Interactive. Von denen kommt demnächst auch Stray, dieses verrückte Spiel
das über die Katzen. Katzen Cyberpunk-Spiel, ja.
Ja, genau, genau. Und von denen eben schon lange, lange angekündigt ein visuell eher eher bescheideneres Spiel, weil in dieser Hitchcock-Top-Down-Perspektive, also wirklich so Vogelperspektive, irgendwie eine Art Kriminalfall, wenn ich das richtig weiß. Irgendjemand wird da ermordet in diesem Raum und diese 12 Minuten, diese titelgebenden 12 Minuten, die spielt man immer wieder neu und kann in denen immer wieder was anderes probieren, um irgendwie aus dieser Situation und vermutlich aus diesem Mordverdacht oder so, dass man selber eben diese Person getötet haben soll, um da auszubrechen. Also auch ganz spannend. Genau wieder so ein Loop. Also du hast recht, es sind drei solche Spiele von AAA bis eben Indie, interessante Ansätze und eigentlich ja etwas, was sich zu Videospielen, was super passt, weil du stirbst, du musst ja irgendwo sowieso wieder anfangen. Also dieses Zyklische, das ist ja in Videospielen, das ist ja eben immanent. Ne? Eigentlich fragt man sich, warum das nicht schon viel früher Leute entdeckt haben.
Ja, manchmal dauert's halt, bis man Dinge wiederentdeckt. Aber du hast gerade gesagt, Hitchcock-Top-Down-Perspektive. Ist das wirklich ein Fachbegriff oder hast du dir den selber zusammengebaut?
Ja, der ist jetzt so ein bisschen selber gebaut. Also Top-Down kann man ja sagen. Und ich glaube aber, und da bin ich ja leider bei weitem nicht der Filmwissenschaftler, der ich gerne wäre. Der sitzt hier zwei Wohnungen weiter und heißt Knut. Liebe Grüße. Vor allem ganz, ganz toller, ganz tollen Film-Podcast macht er auch zusammen mit einem Kollegen. Kann ich sehr empfehlen.
Wie heißt der? Komm, Cross-Promo, dann sagen die uns auch.
Ja, absolut. Die machen, ich würde ja mal fast behaupten, die machen noch fast mehr oder häufiger Podcasts als wir.
Ja, naja, wir sind ja nicht ganz.
Wir sind auch ein bisschen lame. Ein Filmarchiv heißen die. Und die könnten das bestimmt eben viel, viel genauer und viel besser sagen. Aber Hitchcock hat, glaube ich, tatsächlich diese Perspektive, Vogelperspektive, in sozusagen zum Beispiel im Korridor oder sowas, in einem Raum direkt von oben Vogelperspektive zu drehen, das hat er, glaube ich, mehr oder weniger erfunden. Oder jedenfalls, sagen wir mal so, etabliert.
Ja, genau. Das wusste ich auch nicht. Ich wusste nur, dass Hitchcock den Zitronensaft erfunden hat und die drei Fragezeichen. Das hatte ich noch im Kopf.
Oh, sehr gut.
Das mit der Top-Down-Perspektive wusste ich nicht mehr.
Sehr schön.
Ja, das war mein erster Gedanke als Kind, als ich lesen konnte, Hitchcock Zitronensaft. Ja, Alfred Hitchcock, was hat er denn noch gemacht? Ey, drei Fragezeichen, Alfred Hitchcock. Dabei hat er nur seinen Namen hergegeben.
Ja, und ich dachte natürlich immer, der wäre deutsch, ne? Weil in den drei Fragezeichen-Kassetten, da hatte der halt diese schöne, tiefe, sonore Stimme.
Peter Pasetti war es doch, oder?
Du hast recht. Ich wollte gerade sagen, der hatte doch einen italienischen Nachnamen, der gute Mann. Ja, fantastische Stimme, leider schon länger tot, glaube ich. Grandiose Stimme. Also das vielleicht kriegen wir so den Bogen nochmal kurz zurück zu Returnal, weil über Hitchcock, denn was mir auch noch aufgefallen ist, was man auch dringend nochmal sagen muss, es ist einfach so unfassbar gut inszeniert. Ja. Also gerade das, was du beschrieben hast, diese Trailer-Sequenz, die dann immer wieder kommt, wenn man stirbt, dann erlebt man sozusagen immer den Absturz nochmal neu. Mhm. Das ist so grandios gedreht, in Anführungszeichen, und geschnitten. So ganz kurz, aber eben unglaublich markant. Also das ist wirklich wie ein unglaublich guter Kinofilm. Es zieht einen unglaublich rein. Und diese Inszenierung, die trägt auch so sehr zu der Motivation bei, doch weiterzuspielen und so. Also das ist wirklich ein ganz, ganz verblüffendes Spiel und ja,
sehr empfehlenswert. Absolut. Also von Hausmarquis oder Hausmarke oder wie man es auf Finnisch ausspricht, weiß ich nicht, aus Helsinki, die dieses Spiel gemacht haben. Also wirklich klasse Ding irgendwie und kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Ich freue mich auch drauf, das wieder weiter zu zocken. Also da habe ich mega Bock drauf.
Tito, ich glaube, ich werde es heute gleich noch mal reinlegen.
Ja, definitiv. Aber dieses Zeitschleifending. Also wir haben Deathloop und wir haben 12 Minutes. Und ich denke mal, wenn sich das so fortsetzt, was halt dem einem großen Erfolg von Returnal ein bisschen im Weg stehen könnte, ist natürlich die geringe Verbreitung der PlayStation 5 aktuell nach wie vor.
Ja. Ja, und ankurbeln kann es das Interesse ja auch nicht, weil das Interesse ist da, die Konsolen sind fehlen ja, immer noch weitgehend. Also ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich meine, ne, das ist ja wie ein Hund und Weihnachten. So ein großes, so ein tolles Spiel ist ja nicht nur für den Release-Zeitraum, sondern das ist ja für ein Leben.
Hoa, sehr schön, oder? Sehr schön. Schöner Vergleich. Wir mögen übrigens Tiere. Nicht, dass irgendwer denkt, so wir sagen sowas, weil wir Tiere nicht mögen. Nein, aber das ist genau das Ding. Es ist halt für ein Leben und gerade bei so einem Spiel. Ach, das ist ein schöner Satz. Ein schöner Satz.
Dankeschön.
Ja. Ja, wir sind mal gespannt, was da noch kommt. Ja. Aber wie gesagt, dieser Einstieg sozusagen, weil klar, es gab schon ein paar Spiele für die PS5 tatsächlich, ja, aber das ist so das richtige erste große Blockbuster Next-Gen-Spiel gefühlt. Ja. Und deswegen ist das schon mal ein sehr, 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 sehr guter Einstieg. Und das ist die perfekte Überleitung dazu, dass neulich auch für das nächste Next-Gen-Spiel der PS5 man die ersten Bilder sehen konnte, nämlich das neue Sprich du es richtig aus, bitte.
Ja, du hast es heute nicht so mit Namen, ne? Aber nee. Dafür habe ich es mit vielen anderen Sachen nicht. Ratchet und Clank sind es. Ratchet ist ja irgendwie Englisch für irgendein komisches Werkzeug. Frag mich jetzt was. Clank ist, glaube ich, nur das Geräusch, was es macht, wenn man dieses Werkzeug gegen Metall haut. Ratchet also und Clank quasi, im Grunde genommen. Das ist die PlayStation-Antwort auf Super Mario eigentlich, ne? So ein bisschen halt deren Plattformer und Plattformer-Serie, ja auch schon seit, ich weiß nicht, wie lange gibt's Ratchet und Clank, also auch schon seit 15 Jahren locker, ne?
Ich glaube auch, aber nochmal zurück, du weißt schon, was eine Ratsche ist, so heißt das das Werkzeug wirklich. Nicht. Echt? Ja, oh, dieses, echt? Dieser, oh, pardon. Ich glaube, es gibt noch, wie heißt es im Fachbegriff, das ist dieses womit man Schraubenschlüssel dreht und so, was halt dann, du drehst es zurück, dann rastet es wieder ein und du kannst wieder weiterdrehen, so damit du nicht den Schraubenschlüssel immer wieder rumdrehen musst. Ich gucke mal nach. Ich sehe gerade, der Google-Übersetzer übersetzt Ratchet mit Sperrklinke. Liebe Handwerker unter euch, sagt mal, ob das stimmt. Ja, die Ratsche halt, so dieses Ding, mit dem man halt so einen Schraubenschlüssel halt quasi.
Ja.
So. Danke. Da hast du es auch nicht so mit Werkzeugen, ne?
Nein, eben, genau. So ergänzen wir einander doch perfekt. Danke. Genau, wunderbar. Gut, dass wir zu zweit sind.
Sehr gut, sehr gut, ja. Aber entschuldige, ich unterbrach dich. Gibt es Ratchet und Clank, gibt es, glaube ich, Anfang der Nuller, meine ich, ne? Kam das erste
raus. Ja, würde ich jetzt auch sagen, also Anfang, ich habe es jetzt noch nicht verifizieren können. Let me Google that for me. Ich habe es ja selber nicht auf dem Schirm gehabt. Angeblich 2002.
Ja.
Das müsste dann ja für die PlayStation 2 gewesen sein.
Ja.
Und viele Teile. Und ich finde, es war natürlich sicherlich ganz klar der Auftrag eben so, sich so etwas wie eben das Mario-Universum und eine ähnliche Spielemechanik eben so anzulachen. Und das haben die aber so gut gemacht und so überzeugend. Und jetzt eben von, wer ist das? Insomniac Games ist das, glaube ich, die das umsetzen. Mit einem Weltklasse-Studio, die jeder Konkurrent beneidet, ist das halt einfach längst natürlich eine eigenständige und wirklich grandiose Spieleserie. Und der neueste Teil, du sagtest es eben, auch jetzt PS5 exklusiv, hat ja diese Rift-Mechanik, also dass sich irgendwelche Risse, so vielleicht Zeitraum-Kontinuum auftun, auf jeden Fall so Risse, durch die man hindurch morphen kann, sag ich mal, oder sich beamen kann. Das geht ja auch nur so nahtlos, ohne Ladezeiten, in Echtzeit, weil die Konsole quasi zwei Positionen gleichzeitig rendert, ne?
Also genau.
Verblüffend, und das sieht, wie gesagt, haben wir es noch nicht, aber sie haben, glaube ich, fast 15 Minuten Gameplay gezeigt und es sah schon richtig, richtig gut aus.
Gibt's einen Release-Termin schon?
You know, das Datum steht, glaube ich, fest, ich hab's nur nicht im Kopf.
Okay, alles klar, also im Juni. Ist ja auch nicht mehr so weit, ist ja schon nächsten Monat.
Ja, absolut. Ach, du hast recht. Also es kommt jetzt direkt nach Returnal. Und ich meine, das ist ja gar, das ist gar nicht so doof, das direkt hintereinander zu setzen, weil Returnal ist ja nun ab, ist es ab 16? Ich glaube nicht, ab 18. Ja. Ab 16 ja, meine ich, aber eben düster und ernst und schwer, also schön schwer, aber ne, schwere Kost, wenn man so will. Und Ratchet und Clank ist halt das, was du mit deinen Kindern spielen kannst. Ne? Also einfach nett und toll und leicht und voller sprühender Ideen. Und vor allem, was man auch sagen muss, also ich meine, ist es nicht so, dass wenn man sich so ein Spiel anguckt, so wie das auf der PS5 jetzt aussieht, interaktiv, das wäre vor 8 Jahren oder sowas, wäre das noch ein reiner Pixar-Film gewesen, ja, also vorgerendert und so. Diese Animationsfilme, die sind in dieser Qualität von, also in der Qualität von vor ein paar Jahren, inzwischen interaktiv spielbar, also wirklich verblüffend.
Ja, und das ist tatsächlich, da merkt man so wirklich diesen technischen Weiterschritt, den man am Anfang von so einer neuen Konsole ja nicht gemerkt hat, so wirklich. Und jetzt sieht man das halt, und auch bei den Spielszenen, die man sehen konnte, also das sah halt schon wirklich aus wie ein moderner Pixar-Film, den man spielen kann. Und von daher, da sind wir auf einem guten Weg, was das angeht, und sind gespannt, was da noch kommen wird. Jetzt kommt erstmal noch demnächst Resident Evil Village. Ich hab's aber noch nicht.
Ja, ich bin ja so gespaltener Meinung. Ich bin ja eigentlich großer Horrorfan, aber den 7er Teil, den habe ich voller Begeisterung in VR spielen wollen und habe dann aber gemerkt, in VR bin ich ein Angsthase. Auf dem Fernseher trage ich alles, aber in VR, Also wer mal zum Beispiel die Kitchen-Demo von Resi 7 gespielt hat und sich dabei nicht eingenässt hat, ja, oder die VR-Brille abgerissen, also Glückwunsch, ich hätte es nicht so weit geschafft. Da kommen ja ganz am Ende, kommen ja Hände von hinten. Du sitzt da ja irgendwie gefesselt an so einem Stuhl in dieser Küche. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, nein, Capcom, nicht mit mir, ihr nicht, und Brille ab und so.
Ja, da gibt's ein schönes.
Nicht, ob ich mich auf Village freuen kann.
Okay, gut. Weil zu dieser Brille abziehen Nummer, wie du sie schreibst, da gibt's ein schönes Video. Ich muss das mal raussuchen und werde es verlinken, denn ich habe, da war Virtual Reality ja noch ganz neu und der heiße Scheiß. Da habe ich bei uns in der Redaktion tatsächlich Kollegen und Kolleginnen die VR-Brille aufsetzen lassen und einfach ihnen mal so ein Stückchen aus Resident Evil 7 gezeigt. Und da gibt's eine wunderschöne Szene, die sich so eingebrannt hat, liebe Kollegin Tina Middendorf, unsterblich, denn sie hat sich wirklich die Brille vom Kopf gerissen und hatte Tränen in den Augen. So hat sie es mitgenommen. Aber ich hatte das hier zu Hause auch. Also ich habe bei Resident Evil 7 dem damaligen Pressemensch von Capcom, es war, glaube ich, Klaas Wolter, glaube ich, noch zuständig für Deutschland. Hab Klaas gesagt, Klaas, bitte. Schick doch eine Windel mit bei sowas, weil wirklich grauenvoll. Aber ich bin auf den neuen Teil gespannt. Ist auch wieder Ego-Perspektive, diesmal ohne VR, der gleiche Protagonist wie im Teil 7. Bin gespannt drauf, ich hab's aber noch nicht, ich freue mich aber drauf, es zu spielen.
Es gibt ja, du hast vollkommen recht, es ist diesmal kein VR, insofern werde ich auch wieder vollumfänglich dabei sein, glaube ich. aber obwohl den 7er konnte man ja auch hybrid, auch
ohne VR. Ja, spielen. Ging auch ohne VR, richtig.
Ja, ne, also das lag dann nur an mir, dass ich es nicht so umgesattelt habe. Es gibt ja Andeutungen, dass dieser Teil eher wieder so, also weniger actionlastig wird, sondern eher ja so auf Ruhe und Stille setzt auch, ne?
Ja, genau, und das finde ich halt auch gut.
Ja, absolut.
Man wird ja älter.
Ja. Also zum Beispiel, ich fand der schwächste Teil, ich habe sie nicht alle wirklich intensiv gespielt, aber mein Lieblingsteil ist der 4er, der ja auch schon relativ actionlastig war, aber der hatte noch sehr viel Stimmung und doch auch eben schöne, lange, ruhige Passagen, fand ich. Und der Teil, den ich nicht so richtig begriffen habe, war der 5er. Ne, alles irgendwie in gleißendem Sonnenlicht da in irgendeinem afrikanischen Land. Koop war nett, aber das fand ich jetzt nicht so gut. Was waren deine Lieblings richtig. und?
Es ist halt alles so ewig her. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Lieblings Resident Evil aktuell. Also ich fand Revelations auf dem 3DS oder auf dem DS sogar, fand ich sogar richtig gut. Da gab's ja extra so ein größeres Gamepad, wo du den DS dann reinlegen konntest, damit du einen zweiten Stick hattest, um die Kamera zu drehen quasi. Fand ich eine total super Idee. Hab ich auch noch irgendwo rumliegen. Und Resident Evil 2, das Remake von Resident Evil 2, das war mega gut.
Ja. Witzig, dass du Revelations erwähnst, weil das habe ich auch auf dem 3DS so gerne gespielt.
Ja.
Da konntest du auch die 3D-Tiefe noch einstellen und ich habe alles voll aufgedreht, so richtig schön 3D-Effekt und das hat so super funktioniert. Also ja, das war wirklich ganz, ganz groß. Gibt's ja auch als 2D-Version dann eben für, ist das nicht mal auf der PlayStation dann auch rausgekommen, glaube ich.
Ja.
Die haben es portiert, aber das war für 3D, war das unfassbar gut.
Definitiv. Der gute alte 3DS, ja. Den muss ich mal wieder raus. Ah, jetzt weiß ich, was das Problem bei meinem 3DS war. Ich habe das Netzteil nicht mehr und musste mir ein neues bestellen. Oh. Das habe ich auch getan irgendwie, aber irgendwie kam das nicht an. Hab das Geld zurückbekommen irgendwie, aber ich brauche ein Netzteil. Ich brauche ein Netzteil für den 3DS, damit ich wieder 3DS spielen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Ist ja auch schon Retro beinahe.
Ja, leider irgendwie. Ich bin ein großer 3D-Fan und sehe dich auch gerade auf meinem 3D-Fernseher, wenn auch jetzt in deinem Fall nur in 2D. Aber dass 3D so ein bisschen durch ist in vielen Unterhaltungsbereichen, das macht mich doch sehr traurig. Ich bin ein großer Fan und möchte dafür appellieren, kauf doch wieder mehr 3D-Fernseher.
Gibt es überhaupt noch 3D-Fernseher?
Nee, eben nicht, aber
ich weiß noch, eine meiner
fragt danach, protestiert und ja.
Ich weiß nicht mehr, welche Gamescom das war, wo ganz groß 3D. 3D ist die Zukunft, alle Spiele in 3D und ein Jahr später hatte kein Mensch einen 3D-Fernseher gekauft. So, ja. Das war so die erste große platzende Blase, die ich mitbekommen habe. Und im Kino ist 3D halt auch als Brillenträger. Also ich muss mal so ein Ding haben, dass ich mir auf meine Brille draufklemme quasi. Ich finde 3D im Kino als Brillenträger furchtbar.
Ja, das Interessante ist ja, 3D im Kino, das war ja jetzt schon die dritte Welle, wenn wir so ein bisschen abschweifen. Es gab ja in den 50er Jahren gab es eine Welle, dann gab es in den 80er Jahren nochmal eine 3D-Welle und dann eben jetzt kürzlich, eben so, ne, 2005, 2010 irgendwie so die Strecke. Und jede dieser Wellen war im Grunde genommen eine Abwehrreaktion des Kinos auf eine Bedrohung. In den 50er Jahren war die Bedrohung das Fernsehen, dass die Leute auf einmal Flimmerbilder zu Hause hatten.
Stimmt, in den 80er Jahren die VHS.
In den 80er Jahren war es die VHS, ganz richtig, genau. Die Leute hatten auf einmal die Möglichkeit, Videokassetten
in ihre Video-Home-System,
Spielgeräte einzuführen, brauchten eben auch erstmal keine Kinos gefühlt. Und in den Nullerjahren war es dann ja sicherlich eine Mischung aus Streaming oder aber eben auch einfach Home-Cinemas, ja, also diese 60, 70 Zoll Flachbildschirme, die Leute da zu Hause hatten, die waren ja teilweise größer als eine Leinwand, je nachdem, wo du gesessen hast im Kino. Genau, immer war es sozusagen eine Übergangsphase, das Kino hat sich gewehrt, wir machen mal jetzt ein bisschen 3D, so und jetzt wieder gut. Aber, ja.
Ja, und dann gab es Anfang der 90er so eine Phase, da warst du, ich will nicht sagen, da warst du schon beim Privatfernsehen, aber da gab es dann im Privatfernsehen die Sendung Tutti Frutti zum Beispiel, gab es auch in 3D, da gab es so eine spezielle Papp-3D-Brille, mit der man dann die Fernsehsendung Tutti Frutti, das war, liebe Kinder, es war eine Obstsendung. Es war eine Obstsendung, genau. Falls ihr nicht mehr kennt, der alterslose Hugo Egon Balder, der damals schon genauso aussah wie heute, das meine ich wertschätzend. Ich mag Hugo Egon Balder. Ey, der Erfinder von RTL Samstagnacht, ein ganz großer Fernsehmensch. Da gab es dann auch so Sendungen wie Tutti Frutti mit 3D-Brille und dann stand irgendwann mal in irgendeiner, ich glaube, es war die Playtime oder so, dass man mit diesen 3D-Brillen halt auch Videospiele, also NES beziehungsweise Super NES in 3D sehen kann. Und es hat funktioniert mit diesen TV-3D-Brillen. Hat sich dann der 2D-Super Mario so ein bisschen vom Hintergrund abgehoben. Das hat wirklich funktioniert. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, wie diese Magie funktioniert hat. Ich verstehe auch bis heute nicht diese 3D-Bücher. Kannst du dich noch an diese 3D-Bücher erinnern, wo du so die Nasenspitze drauf und dann hast du die von der Nasenspitze weggemacht. Und dann hattest du in diesem bunten Gekrüssel irgendwie, keine Ahnung, einen Vogel.
Ja, ich glaube Magic Eye hieß der
Magic Verlag Eye,
oh oder Gott. Sowas, ne? Und so diese Serie.
Der Renner.
Ja, ja. Das ist super. Ja, ja, genau. Das sind, glaube ich,
TikTok unserer Jugend.
Stereogramme, glaube ich. Ja, fast ja. Ich konnte das immer sehr, sehr gut sehen. Gott sei Dank. Gab Leute, die es entweder gar nicht oder nur mit ganz großen Problemen sehen konnten. Man musste so ein bisschen schielen. Das hat so geholfen und auf einmal sah man das Bild. Also ich habe das schon immer gut gesehen. Ich habe auch immer 3D gut ertragen und VR-Brillen gut ertragen im wahrsten Sinne des Wortes. Da bin ich wirklich glücklich, habe ich viel Glück gehabt, weil ich eben das auch total auskoste. Ja, hab große 3D-Filmsammlung hier zu Hause und hoffe, dass das irgendwann doch noch mal, das wird wiederkommen, natürlich auch in der Videospielebranche. Vor allem dann, wenn es diese sogenannten autostereoskopischen Displays verstärkt gibt.
Das heißt?
Daran wird ja schon lange Zeit gearbeitet. Displays, die für die du gar keine Brille brauchst. Es gibt ja passiv und aktiv Brillen, also Shutterbrillen, die wirklich dir quasi in Millisekundenabstand die Augen zuhalten, im Grunde genommen, damit du immer das jeweils richtige Bild siehst. Oder eben passive Brillen, das sind Polfilterbrillen, das sind die, die du auch in 3D-Kinos hast. Die brauchen keine Batterie im Gegensatz zu den Shutterbrillen. Und die sind eben so, da sind die Brillengläser unterschiedlich poliert, wollte ich fast sagen, also ausgerichtet, so dass du eben mit dem linken Bild nur einen Teil des Gesamtbildes wahrnimmst und mit dem rechten dann den anderen Teil.
Also die Weiterentwicklung dieser Oldschool rot-grün Brillen, die man früher
als 3D-Brillen hatte. Genau, das sind ja diese
ein Auge rot, ein Auge grün.
Genau, das sind ja diese ganz klassischen Anaglyphen, die es schon seit 70 Jahren, 80 Jahren gab.
Anaglyph,
und super. Anaglyph ist, glaube ich, der Fachbegriff dafür. Und dann eben gibt es jetzt, und schon vor, das konntest du schon vor 15 Jahren auf den Messen sehen, die ersten Displays, autostereoskopische Displays. Im Grunde genommen ist es ja das, was der 3DS war. Das war ja auch ein autostereoskopisches Display. Natürlich eben einfach sehr viel kleiner und näher an dir dran. Und sowas wird es bald auch in ganz groß Flachbildschirmen für dein Wohnzimmer geben. Und wer weiß, vielleicht kommt dann alles nochmal wieder.
Sind wir gespannt. Dann kann man Returnal auch in 3D vielleicht spielen. Bräuchte ich allerdings nicht. Ich bräuchte es auch nicht in VR. Es ist halt so großartig, dass es so funktioniert. Absolut.
Das stimmt.
Ladies and Gentlemen.
Ja.
Jetzt haben wir euch schon wieder eine Stunde beinahe was erzählt.
Und wir wollten 40 Minuten, war unser Cut-off-Point. Ne,
ja, aber wir sind nah dran. Wir sind nah dran. Wir kommen immer näher an diesen Point. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.
Jetzt kommt das Ende so plötzlich, ne? Wir haben gar keine, sonst haben wir so ein schönes Schlusswort. Du hast aber so viele schöne Worte heute gesagt, Andreas, dass ich da gar kein Schlusswort rausfinden kann.
Dito, du doch genauso. Also das ist doch Balsam hier. So. Ich finde auch, des Balsams war es genug. Und vielleicht ein kleiner Ausblick, was könnte denn unser nächstes Thema? Also ich meine, einmal nochmal vielleicht der Aufruf, ihr Lieben da draußen an den Empfangsgeräten, schreibt uns Themen. Wir sind dankbar für Rückmeldungen und
Da ist auch tatsächlich was gekommen. Ich bin nicht dazu gekommen, aber es kam tatsächlich nochmal eine Rückmeldung zu der Wirtschaftssimulation, dass wir nämlich eine Wirtschaftssimulationsreihe völlig vergessen haben.
Ja.
Ich habe es aber nicht mit Namen heute. Du erinnerst dich deswegen. Aber
dafür habe ich es nicht mit Werkzeug.
Sehr gut, eben. Ne? So, das heißt, die namenlosen Werkzeuge sagen Tschüss. Danke euch fürs Zuhören. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Alt. Und Spiele. Und
Spiele.
eines Tages kriegen wir auch das komplett lippensynchron hin.
Synchron. Bis dann, ihr Lieben.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.